Wir sind ja immer noch im Thessalonikerbrief, in der Zielgeraden, habe ich letztes Mal erklärt. Also die Themen, die großen Themen hat Paulus behandelt und jetzt geht es an die Verabschiedung. Und bevor er sich verabschiedet, macht er noch einige Dinge deutlich, die ihm einfach am Herzen liegen. Wo er meint, das muss die Gemeinde noch wissen, so wie wenn ich jemanden verabschiede, der auf eine große Reise geht und ich sage ihm, pass auf, hast du den Pass und nimm das noch mit, sonst bist du nachher blöd dran, wenn du nicht daran denkst. Und so dürfen wir uns das vorstellen, was Paulus hier jetzt der Gemeinde in Thessalonik noch mitgibt. Und heute wollen wir nur einen Vers miteinander etwas genauer betrachten, aber ich denke, wenn wir uns das zu Herzen nehmen, was hier steht, dann haben wir genug zu verarbeiten und zu überdenken, auch unser Leben, unsere Art, wie wir miteinander umgehen. Paulus schreibt im 1. Thessaloniker Kapitel 5, Vers 14, wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Das Zusammenleben in der Gemeinde wird hier angesprochen. Und zuerst werden wir sehen, dass Gemeinde unvollkommen ist in unseren Augen. Wir werden sehen, dass wir einander nicht gleichgültig sein sollen und dass es einen geduldigen Umgang braucht, wenn wir miteinander leben. Was wir beim ersten Lesen fast gedankenlos entgegennehmen, ist bei näherer Betrachtung gar nicht so selbstverständlich. In der Gemeinde Jesu gibt es unordentliche, kleinmütige und schwache Christen. Wie anstößig muss das sein, wenn wir vom Bild einer vollkommenen Gemeinde ausgehen? Wer im Glauben steht, hat ordentlich und stark zu sein. Er muss hoffnungsvoll voranschreiten. Unordentliche Christen, die kleinmütig sind, passen nicht so recht in unser Bild einer starken, schlagkräftigen Gemeinde, die Ausstrahlung hat. Für Paulus ist es ganz normal, dass in der Gemeinde solche Christen leben. Seine Gemeinde besteht nicht aus lauter Superchristen, sondern aus vielen schwachen, zerbrechlichen Menschen. In einer normalen Gemeinde werden die schwachen Christen stärker vertreten sein als die sogenannten Starken. Nicht viele, die in der Welt großes Ansehen genießen, werden in die Gemeinde hineinfinden. Denn, ob uns das gefällt oder nicht, Gottes Augenmerk ruht vorwiegend auf den schwachen und verachteten Menschen in dieser Welt. Paulus schreibt dies den Korinthern. Verse, die wir in unserer Bibel dick markieren müssen. 1. Korinther Kapitel 1, ab Vers 26, seht doch, liebe Brüder, eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, also nach menschlicher Sichtweise. Nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist. Damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Haben wir diese Worte schon einmal verinnerlicht? Was hier Paulus sagt? Ist es da verwunderlich, dass wir in der Gemeinde unordentliche, kleinmütige und schwache haben? Bei den Kreten sieht Paulus sogar eine Volksmentalität, die in das Glaubensleben hinüberfließt, die aber natürlich einer gewissen Behandlung bedarf. So schreibt er dem Titus: Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Das sagt der Paulus. Stimmt. Aus diesem Grund weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben. Da spricht er eine Volksmentalität an, die ins Glaubensleben, in die Praxis des Glaubens hinüberfließt. Paulus stellt nicht den Glauben dieser Christen in Frage. Das ist nicht seine Schlussfolgerung. Er sagt nicht, ihr müsst jetzt genau untersuchen, ob sie wirklich Christen sind oder nicht, ob sie wirklich wiedergeboren sind oder nicht. Ein vorschnelles Infragestellen der Wiedergeburt von Menschen, die ein klares Bekenntnis zu Christus haben, ist in meinen Augen unverantwortlich. Hat in meinen Augen auch keinen Grund in der Schrift. Es verunmöglicht einen gesunden Wachstum im Glauben, wenn ich den Christen immer, wenn er ein Problem zu bewältigen hat, in seinem Fundament in Frage stelle, ob er überhaupt wiedergeboren ist. Ich ziehe ihm den Boden ständig unter den Füßen weg. Ich lasse ihn nicht wachsen, sondern ich schneide ihm immer die Wurzeln ab. Sag, hast du dich richtig bekehrt? Stimmt das wirklich? Obwohl er mir immer bezeugen kann, dass er glaubt, dass Jesus der wahre Erlöser ist. Und obwohl er sagen kann, dass er Buße getan hat. Ich sage nicht, man soll gar nicht abklären, ob jemand wiedergeboren ist oder nicht. Aber ich sage, vorschnell sind wir bereit, immer den Glauben sofort in Frage zu stellen, wenn Probleme auftauchen. Paulus warnt die Korinther von solchen fundamentalen Richtsprüchen. Er selber wurde auch in Thessalonik gerichtet. Er schreibt den Korinthern, mir ist sein geringes, 1. Korintherbrief 4, ab Vers 1, mir ist sein geringes, dass ich von euch gerichtet werde, oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht, sagt Paulus. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Ich bin mir also keiner Sünde bewusst, aber das rechtfertigt mich nicht. Der Herr ist es aber, der mich richtet. Er rechtfertigt. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten des Herzens offenbar machen. Von jedem von uns. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Paulus wurde tatsächlich massiv angegriffen und verurteilt. Weiß jemand, was das Urteil war einiger Korinther über Paulus? Man kann es fast nicht fassen. Fleischlicher Wandel. Dem Apostel Paulus wurde von Korinthern fleischlicher Wandel vorgeworfen. Nachzulesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 2. Sind wir nicht vorschnell mit Urteil über andere? Ob sie echte Christen sind oder nicht? Sind wir nicht schnell dabei, wenn jemand Probleme hat, sofort alles in Frage zu stellen, anstatt ihm zu helfen, weiterzukommen? Diese fundamentale Kritik macht uns gegenseitig und wir machen uns gegenseitig kaputt. Paulus sagt, ich urteile nicht einmal selbst über mich, ich lasse das Urteil bei Gott stehen, denn er macht mich gerecht, nicht meine Überzeugung von mir. Und er, dem ich meine, wir überhaupt nicht fleischlichen Wandel, der überhaupt nicht den fleischlichen Wandel hatte, ihm wurde vorgeworfen, fleischlich gesinnt zu sein. Das ist ja die Höhe. Und wie schnell arbeiten wir mit diesen Begriffen fleischlich und geistlich. Aber der Herr wird unsere Herzen erleuchten. Der Herr sieht ins Finstere. Er kennt meine tiefsten Motive. Und wir sind immer schnell mit diesen Kategorien geistlich und fleischlich zu Hand. Wissen immer genau, wer geistlich und fleischlich ist. Passen wir auf, dass wir nicht unser eigenes Gericht mit dieser Redensweise auf uns ziehen. Gott sieht unsere Herzen. Er weiß, was in uns drin ist und aus was für Motiven wir handeln. Entscheidend, ob jemand Christ ist oder nicht, ist das Bekenntnis zu Christus. Das ist in der Schrift ganz deutlich. Ob ich erkannt habe, dass Jesus der Sohn Gottes ist und ich glaube, dass er für meine Sünden am Kreuz starb. Kannst du Jesus so bekennen? Man braucht, um Christ zu werden, nicht in einer besonderen Stellung zu sein. Man braucht nicht einen perfekten, moralisch einwandfreien Lebenswandel zu führen, um Christ zu werden. Jesus besuchte viele Menschen in Israel, die sehr verachtet waren, Zöllner und Huren. Und was haben die Religiösen Finger auf ihn gezeigt, sich empört, wie kann er überhaupt nur mit solchen Menschen sich zusammensetzen und sich verunreinigen? Um Christ zu werden, braucht es das eine, dass sie an Jesus glauben und anerkennen und ihn anerkennen als Sohn Gottes, der für ihre Sünde, für ihre Schuld am Kreuz gestorben ist. Sie müssen einsehen, dass sie mit ihrem Leben, ob es von unserer Gesellschaft als gut oder schlecht beurteilt wird, zu Jesus kommen müssen, weil sie nur mit ihrem Schöpfer versöhnt werden, wenn sie Jesus glauben und ihm nachfolgen. Gottes Liebe möchte Menschen retten. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, schreibt der Johannes in seinem Brief. Dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gott hat sie schon geliebt. Er hat sie schon geliebt in seinem Sohn, den er ans Kreuz schickte. Und jetzt offeriert er ihnen ihre Liebe. Nehmen Sie sie doch an. Begegnen Sie doch dieser Liebe Gottes, indem Sie Jesus begegnen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Genauso. Und dass nach dieser Rettung eine neue Lebensweise heranwächst, dass Unordentliches geordnet wird, das ist selbstverständlich. Gott selbst leitet uns darin durch seinen Heiligen Geist und durch die Gemeinschaft der Gläubigen. Wenn Sie das nicht von ganzem Herzen bekennen können, dann können Sie so ordentlich leben, wie Sie wollen. Sie können Gott damit nicht gefallen, sie sind verloren. Wenn sie aber Jesus anerkennen und ihm nachfolgen, dann sind sie für alle Zeit gerettet. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Das ist das Bedeutendste, was in ihrem Leben überhaupt je geschehen kann, dass sie gerettet werden, von ihrer Sünde mit Gott, ihrem Schöpfer, versöhnt werden. Kommen wir zum Zweiten, seid einander nicht gleichgültig. Ganz praktisch zeigt Paulus, wie man in der Gemeinde mit den verschiedenen Christen umgehen soll, wie man ihnen begegnen soll. Eines wird ganz deutlich, Christen sollen füreinander da sein, sie sollen aufeinander Acht haben. Nun betrachten wir die einzelnen Gruppen etwas genauer. Die Unordentlichen in der Gemeinde, sagt er, die soll man ermahnen. Unordentlichen sollte man zurechthelfen. In vielen Lebensbereichen ist diese Hilfe nötig. Oft ist es mangelnde Erziehung oder mangelnde Vorbilder, die zu einem unordentlichen Leben führen. So habe ich kürzlich einem jungen Mann, nicht aus unserer Gemeinde, erklärt, wie man ein Mädchen kennenlernt. Er war der Meinung, dass man sich befreundet und in der Freundschaft dann überlegt, ob einem der andere gefällt oder nicht. Dann musste ich ihm ganz schlicht erklären. Zuerst sollte man vielleicht das Mädchen kennenlernen und dann überlegen, ob es einem gefällt, ob man sich vorstellen kann, mit diesem Mädchen durchs Leben zu gehen, und dann soll man überlegen, eine Freundschaft einzugehen. Dieser junge Mann war dankbar, dass ich ihm das erklärt habe. Er kannte gar nichts anderes. Der hat das noch nie so gesehen, der hat sich bekehrt, aber er hat noch nie das überlegt, er hat das noch nie mitgeteilt bekommen. Und er war dankbar, dass ich ihm das gesagt habe und sagt, ja, du hast recht. Stimmt eigentlich. Manchmal sind es nur Dinge, die man gar nie mitgeteilt bekommt, die man übernimmt aus dem Leben und einfach das so praktiziert. Und wenn einem dann auf den Sprung geholfen wird, man das überlegt und sich ändert. Es geht auch um Lebensbereiche wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Fleiß. Ermahnen, jemanden zurechtweisen, ist übrigens eine schwierige Aufgabe. Vor allem dann, wenn der zu Ermahnende gar nicht will, dann wird es ganz schwierig. Viel einfacher ist, einem unordentlichen Zustand zuzustimmen. Dann bin ich nicht gefordert. Ich kann einfach sagen, das ist seine Sache. Er muss das vor Gott verantworten. Das stimmt nicht. Du musst es vor Gott auch verantworten. Wenn du deinem Bruder siehst, etwas tun, was Gott nicht gefällt, wenn du ihn darauf nicht aufmerksam machst, wenn du ihm nicht hilfst, seine Sicht zu verändern, versündigst du dich an ihn. Es kann nämlich sein, dass der andere sich seines Fehlverhaltens, des unordentlichen Lebensstils gar nicht bewusst ist, weil er nichts anderes gewohnt ist. Leider werden Christen beobachtet und man erkennt ihren unordentlichen Lebenswandel oder man findet eine falsche Überzeugung und statt ihnen zu helfen, werden sie einfach schubladisiert. Ah, das ist einer von denen, der ist ungeistlich oder der weiß noch nicht, um was es geht oder der ist vielleicht noch gar nicht richtig bekehrt, wir haben das in verschiedenen Schubladen. Anstatt mit ihm zu sprechen und mal etwas zu erklären, da habe ich mal etwas erlebt. Ich habe früher mal die Evolutionstheorie vertreten, eine theistische Evolutionstheorie nach meiner Bekehrung. Ich war ja schon im vollzeitlichen Dienst in einem Jugendwerk als Jugendsekretär oder Jugendarbeiter. Ich habe das in einem Schulungskurs vertreten, habe Unterlagen geschrieben und war da völlig unbedarft. Mir war einfach wichtig, Gott hat die Welt erschaffen. Da hatte ich einen Kollegen, der hat schon eine Bibelschule gemacht und der hat das völlig anders gesehen. Der hat das aber nie gesagt. Dann in einem weiteren Schulungskurs, das weiß ich noch heute, bin ich mit ihm spaziert und dann haben wir mal unsere Beziehung etwas geklärt und dann kommt das auf einmal. Ja, du vertrittst praktisch das. Und dann hat er mir das erklärt mit der Evolution und dann habe ich gesagt, hättest du mir das doch früher gesagt? Ich bin froh, dass du mir jetzt das gesagt hast. Natürlich ändere ich meine Meinung. Aber ich war da schon schubladisiert, schon ad acta gelegt, schon festgelegt. Als hoffnungsloser Fall, da ändert sich doch nichts. Anstatt, dass wir einander helfen, Fragen klären, dass wir Überzeugungen gewinnen können, verändern können und nicht gleich immer so aburteilen. Wenn dann jemand überhaupt nicht einsichtig ist, dann kann man immer noch sagen, jetzt, er ist einfach stur an diesem Punkt oder weiß ich was. Jeder von uns hat die Aufgabe, sich um seinen Nächsten zu kümmern, der unordentlich lebt. Niemand kann sich einfach zurücklehnen und sagen, das ist Sache der Ältesten, warum machen die nichts? Die sollen doch. Ich will mir die Finger nicht verbrennen. Sind wir bereit, diesen Dienst an einander zu tun? Und sind wir bereit, diesen Dienst von anderen anzunehmen, wenn sie ihn an uns tun? Oder schimpfen wir dann über diese Geschwister der Gemeinde, die einen nie so richtig lassen, wie man will? Es gibt aber auch bei den unordentlichen Grenzen, dort, wo sie nicht bereit sind, sich weiterzuentwickeln und an ihrer Situation zu arbeiten. Dort, wo sie ihrem unordentlichen Lebenswandel partout verharren wollen. Im zweiten Brief an die Thessaloniker beschreibt Paulus, wie sich die Gemeinde dann verhalten soll. Er schreibt: Wir gebieten euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, gibt also ganz großes Gewicht drauf, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich lebt und nicht nach der Lehre, die ihr von uns empfangen habt. Also wer in einem unordentlichen Zustand verharrt, von dem distanziert euch, um den Namen Jesu willen. Beachten wir aber, dass es darum geht, nach der Lehre zu leben. Wenn ich einen Bruder oder eine Schwester ermahne, dann habe ich nicht nach meinen persönlichen Empfindungen zu handeln. Nicht nach meinem Geschmack, nach meiner Erziehung, sondern nach der Lehre. Das ist etwas ganz anderes. Viel wird falsch angegangen, weil wir unsere persönliche Meinung zum Maßstab aller Dinge erheben und ihnen dann noch den Stempel biblisch aufdrücken. So, dass das dann vielen manchmal hochkommt, wenn sie nur noch das Wort biblisch hören, weil sie, was sie schon alles unter dem Begriff biblisch gehört haben und in Anspruch gestellt wird, dass es jetzt biblisch ist. Im Grunde genommen sind es persönliche Überzeugungen, die so oder so sein können. Das ist schon viel kaputt gegangen, dass man gar nicht mehr zum Biblischen dann wirklich kommt. Manchmal hat es wirklich wenig mit biblisch zu tun. Zum Beispiel, ob ich eine Krawatte trage oder nicht hier oben. Ich trage immer eine und ich trage sie noch gern. Ich habe keine Probleme damit. Aber das ist jetzt weder biblisch noch unbiblisch. Oder ob ich auf meinem Schreibtisch Ordnung habe oder nicht. Das ist weder biblisch noch unbiblisch. Es hat einer gesagt, es gibt Lehrtischler und Volltischler. Also es gibt solche, die am Schreibtisch gut arbeiten, wenn der Schreibtisch voll ist, und es gibt solche, die arbeiten besser, wenn er leer ist. Das hat mit biblisch oder unbiblisch überhaupt nichts zu tun. Ich würde höchstens einem, der einen großen Berg auf dem Schreibtisch hat und nichts mehr findet, würde ich sagen, jetzt wäre es vielleicht nicht schlecht, du würdest aufräumen, dass du wieder besser zurechtkommst. Aber mit biblisch oder unbiblisch hat das nichts zu tun. Hingegen hat es gewiss etwas zu tun, ob ich einer Gemeinde fernbleibe oder nicht, ob ich mich am Gemeindeleben beteilige oder nicht. Es hat bestimmt etwas mit biblisch zu tun, ob ich sexuell ausschweifend lebe oder ob ich im Ehebruch lebe oder ob ich stehle. Das hat sehr wohl mit biblisch oder unbiblisch zu tun. Aber machen wir nicht Dinge biblisch, die nicht biblisch sein sollen, nicht wollen, und bei allen anderen sind wir dann nachlässig. Und so machen wir viel kaputt, dass wir oft von Formen sprechen und sagen, sie sind biblisch und nicht die Inhalte meinen. Gott sieht aber unser Herz. Er sieht den Inhalt, er sieht ins Tiefste unser Herz und das interessiert Gott. Und dann die Kleinmütigen. Da meint er vielleicht deren Trauer um die Toten, die seine Mahnung veranlasst im Kapitel 4. Oder deren Heilsgewissheit durch Zweifel getrübt war, sodass der Gedanke an die Wiederkunft Jesu sie ängstete. Oder solche, die sofort mutlos werden und verzagen, die wir vielleicht als kleingläubig bezeichnen würden. Denn auch das Maß des Glaubens ist übrigens verschieden. Paulus schreibt den Römern, ich sage, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten. Sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Gott hat verschiedene Maße des Glaubens ausgeteilt. Die Geschwister, die sollen wir nun nicht ermahnen, sondern wir sollen uns ihnen freundlich zuwenden, sie trösten und ermutigen. Die Grundbedeutung dieses Wortes kann man wie folgt umschreiben: zu jemandem sprechen, indem man sich ihm nahe zur Seite stellt. So ganz nett. Jemandem sprechen, dass ich mich nahe zu ihm stelle. Nicht ihn anpöbeln über Tische hinweg oder ihm etwas vor, sondern ihn zur Seite stelle, Nähe suche und freundlich zu ihm spreche. Auch hier sind wir gefordert, mit Liebe einander zu dienen. Wir sollen besondere Zuwendung ihnen zuteil werden lassen und sie nicht mit ständigen Vorwürfen bearbeiten, du bist nicht richtig bekehrt, oder wenn du richtig glauben würdest, dann würde es jetzt gehen, und. Ein solcher Mensch braucht Zuspruch und Ermutigung. Man muss ihm ganz besonders die Gnade und Barmherzigkeit Gottes vor Augen malen. Man muss sich bemühen, ihm das große Ziel, die Augen zu öffnen, für das große Ziel der Herrlichkeit, damit er aus dieser Kleinmütigkeit herauswachsen kann. Wenn ich ihn dann aber immer schlage und sage, das und das musst du, dann drücke ich ihn immer tiefer rein. Er sieht überhaupt nicht aus seinem Loch heraus. Aber wenn ich ihm die großen Horizonte unseres Glaubens aufmache, die Herrlichkeit, die Zuversicht, die wir haben, dann kann er mit der Zeit wieder atmen. Und die Schwachen sind einerseits die Kranken, andererseits die Menschen, die irgendwie psychisch geschwächt sind oder auch wirtschaftlich schwach sind, gesellschaftlich in einer schwachen Position sind. Diesen Geschwistern sollen wir uns annehmen. Denn die Gemeinde ist keine Elitetruppe, sondern eine Gemeinschaft von Gläubigen, die füreinander sorgt. Paulus schreibt den Korinther, vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten. Und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit und freuen sich nicht über den, der leidet oder der einen Patzer gemacht hat. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit und sind nicht neidisch, dass einer jetzt mal besonders hervorgehoben wird. Vielleicht kennen wir bedeutende Geschwister im christlichen Raum, die mit Recht, betone mit Recht, sehr angesehen sind. Es gibt aber einen Eifer, solchen Leuten nachzueilen. Nicht, weil man sie nur unbedingt hören will und von ihnen lernen, sondern weil man sie unbedingt persönlich kennenlernen will. Damit können wir unser Selbstwertgefühl steigern. Ein Abendessen mit Billy Graham macht vielleicht auf Christen mehr Eindruck und unterstreicht meine Wichtigkeit mehr im Reich Gottes als einen Krankenbesuch oder einen Abend mit einem einsamen Menschen zu verbringen. Sie dürfen dreimal raten, was Jesus mehr beeindrucken würde, was bei ihm mehr Eindruck macht. Ich vermute, dass sich Jesus nicht besonders dafür interessiert, wie viele Starke wir kennen und wie viele wir gegrüßt haben und persönlich mal mit ihnen gegessen und geplaudert haben. Er wird ihn interessieren, wie viele Schwache wir kennen und wie wir uns ihrer angenommen haben. Es handelt sich bei diesen Schwachen um Gemeindeglieder. Paulus verknüpft den Dienst an den Schwachen mit einem Wort des Herrn, das er den Ältesten von Ephesus mitgibt, auch bei einer Verabschiedung. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedenken an das Wort des Herrn, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. So sollen wir uns untereinander dienen. Sind wir dazu bereit? Diese Dienste zu tun, die vielleicht niemand sieht, die nicht beeindruckend sind, wenn man mit jemandem mal eine Hilfeleistung gemacht hat, das spricht sich halt nicht so schnell rum. Kann ich nicht sagen, ich habe dem und dem und dem geholfen, also sage ich, oh, du bist wunderbar, großartiger Mensch. Das drittes und letztes, seid geduldig im Umgang miteinander. In diesem Vers mahnt Paulus zum Schluss, sei geduldig gegen alle. Oder man kann auch sagen, es ist eine für mich interessante Übersetzung dieses Wortes, Deutung, seid langsam zum Zorn. Geduldig und langmütig oder langsam zum Zorn ist eine ausgeprägte Eigenschaft Gottes, die immer wieder erscheint. Gegenseitig dürfen wir uns nicht überfordern und sogleich zornig werden, wenn jemand sich nicht so verändert, wie ich es vielleicht für gut finde. Wir sollen geduldig miteinander sein. Damit sage ich nicht, man soll offensichtliche Sünde dulden. Sünde muss bereinigt werden. Da bin ich felsenfestes klar. Es gibt aber im Glaubensleben einen Reifeprozess, der stattfindet und nichts mit Sünde zu tun hat. Auch das muss mal deutlich gesagt sein. So wie bei einem Säugling. Ein Säugling versündigt sich doch nicht, weil er in die Windeln macht. Die werden geputzt, neue kommen hin. So muss unter uns auch das Klima herrschen, dass ich einmal in die Windeln machen darf, ohne dass ich nachher gleich an den Pranger gestellt werde, sondern dass mir die Windeln dann gewechselt werden. Dieses Klima ist nötig in einer Gemeinde, um wachsen zu können, um reifen zu können, um sich entfalten zu können, um standhaft im Glauben zu werden, ordentlich zu werden, um stark zu werden. Ich muss mal in die Windeln machen können, ohne dass ich fast gehängt werde von der Gemeinde. Eine große Hilfe ist, wenn ich mich daran erinnere, wie Gott mit mir geduldig war und ist. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Christen von anderen Veränderungen erwarten, wo sie vielleicht selber Jahre, vielleicht sogar ein Leben dafür gebraucht haben, um zu dieser Einsicht zu gelangen. Sie meinen dann, wenn sie es erkannt haben, die anderen müssten aufgrund von einer Erklärung sofort das auch begreifen und praktizieren. Obwohl, sie haben Jahre gebraucht. Aber die anderen müssen jetzt gleich auch alle so weit sein. Gleich auch alle an diesem Punkt sein. Und sie heben sich schlussendlich über andere und meinen, sehr, sehr geistlich zu sein. Jesus gibt uns eine ausgezeichnete Grundregel, die uns im Umgang miteinander hilft. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Wenn wir das tun, wenn es uns gelingt, dass ich mich in das Leben, in die Situation des anderen versetzen kann und ich überlegen kann, was möchte ich jetzt, dass mir der andere tut in so einer Situation, dann denke ich, dann haben wir das Klima, das es zulässt, dass wir wachsen dürfen und reifen und nicht Angst haben müssen voreinander bei jedem Schritt, dass ich irgendetwas tue, was der andere denkt und mich in die Schublade steckt, ungeistlich, eventuell nicht wiedergeboren. Ich fasse zusammen. Das Zusammenleben in der Gemeinde ist davon geprägt, dass wir Menschen sind, die unvollkommen sind. Menschen, die die Vergangenheit mit hineinbringen, Lebensweisen mit hineinbringen in die Gemeinde, die über Jahre der Erziehung angewöhnt worden sind und die jetzt langsam sich ablegen im Prozess der Heiligung. Dem muss ich leben können. Und wir sollen einander nicht gleichgültig sein und erwarten, wenn sich einer bekehrt hat, dass er gleich alles perfekt machen muss. Wehe! Er macht etwas Falsches oder sagt etwas Falsches. Dann, vielleicht hat er sich gar nicht richtig bekehrt. Aber vielleicht hat er sich richtig bekehrt und es hat ihm noch gar niemand erklärt, wie das in der Bibel verstanden werden soll. Es gibt Unordentliche, die zurechtgewiesen werden müssen. Es gibt sogar Unordentliche, von denen man sich fernhalten soll und die Gemeinde sich trennen soll, weil sie auf ihrer Unordnung festhalten. Es gibt Kleinmütige, die wir ermutigen und stärken sollen. Es gibt Schwache, Kranke, Minderbemittelte, denen wir aufhelfen sollen, denen wir zur Seite stehen sollen und praktisch dienen. Und wir sollen das alles tun in Geduld. Wir sollen langsam sein zum Zorn. Wir sollen einander stützen und vorwärts helfen. Ein Klima, wo es ermöglicht wird, dass ich wachsen kann. So wie es auch bei den Pflanzen ist. Die Pflanzen muss man ja schneiden, dass sie gut wachsen, aber man muss sie am richtigen Ort schneiden. Und wenn man ihnen gleich den Stiel abschneidet, knapp nach der Wurzel, dann ist halt Ende. Ich habe den Eindruck, dass wir uns manchmal den Stiel abschneiden, gar nach der Wurzel. Dann ist halt Ende, auch im Glaubensleben. Anstatt dass wir etwas feinfühliger sehen, wo ist jetzt welcher Schnitt nötig, dass der wachsen kann, dass er vorwärts kommt. Wer in einer Gemeinde lebt, der muss damit leben können, dass viel Schwachheit und Unzulänglichkeit vorhanden sind. Der muss damit leben lernen, dass der Leib Jesu nie perfekt sein wird. Das wird erst im Himmel so sein, wenn wir vollendet sind. Und ich freue mich auch auf diesen Tag. Wirklich. Weil dann wird alles klar und offenbar sein. Auch unsere Herzen. Er muss damit leben, dass nicht viele angesehene Leute in der Gemeinde leben. Achtet doch darauf, wie ihr die Gemeinde präsentiert, wenn ihr beeindruckend sie wollt präsentieren. Werden da nicht oft die Christen aufgezählt, die in der Welt durch ihren Beruf oder durch ihren Besitz ein gewisses Ansehen haben? Und zu sagen, wir sind gar nicht so komisch, wie ihr meint. Wir haben ja den und den und den und den und den und den, der kommt ja auch zu uns. Was soll's? Ihr müsst doch uns ernst nehmen. Gott würde die Gemeinde sicherlich ganz anders beschreiben. Er würde nicht die angesehenen Leute aufzählen. Nichts gegen angesehene Leute übrigens. Auch nichts gegen reiche Leute. Aber die Perspektive, ob reich oder arm, ist bei Gott anders. Er würde nicht die angesehenen Leute aufzählen, sondern ungeachtet der Person würde er oder betrachtet er uns. Er sieht auch nicht unsere Kirchengebäude an und rühmt sie, wenn sie schön sind. Gott beschreibt die Gemeinde so, wie sie sich gegenüber seinem Wort verhält und wie sie sein Wort ganz praktisch auslegt. Ob das gelebt wird, was Paulus von den Galatern fordert, wenn er sagt, einer trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist der Blickwinkel Gottes. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Werden wir doch in dieser Sache immer konkreter. Tragen wir die Lasten des anderen mit, denn so erfüllen wir, was Jesus von uns wünscht. Und wir erleben Gemeinde, wie sie in der Bibel steht. Amen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr, dass du die Menschen anders siehst als wir. Du scheust dich nicht vor Schwachen, vor Unordentlichen, von denen, die nichts geachtet werden in dieser Welt. Du offenbarst dich ihnen und erbarmst dich über ihnen. Und so bin ich auch dankbar, dass wir als Gemeinde zusammen sein dürfen, als Menschen, die von deiner Gnade leben. Nicht durch Leistung sind wir zu dir gekommen, sondern weil du uns liebst und du, Herr Jesus, am Kreuz auf Golgatha gestorben bist. Und hilf, dass wir in unserer Gemeinde ein Klima haben, ein Miteinander, dass wir wachsen können im Glauben, gestärkt werden, dass die Schwachen Platz haben, die Kranken, die Kleinmütigen, die Unordentlichen, dass ihnen geholfen wird, sie zurechtkommen. Herr, dass wir Gemeinde sind, wie es dir wohlgefällt, damit du dich freuen kannst und dein Name geehrt wird. Ich danke dir. Amen.